Und damit ein herzliches Hallo zu Folge 175 des Fronti-Spitz-Literatur-Podcasts. Mein Name ist Philipp Stöfer und ich begrüße bei mir wieder die einzigartigen, wunderbaren und extrem sympathischen Alexander Röske und Max Bringmann.
Grüßt euch. Eine Freude. Schönen Gruß.
Hallo.
Diesmal verspreche ich mich eher bei meinem eigenen Namen als bei euren. Das ist auch ein Novum. Man lernt ja nie aus. Willkommen zur ersten leicht verzögerten Buchbesprechung im zweiten Halbjahr 2024. Dass diese Buchbesprechung heute später erscheint, nämlich verzögern sich alle unsere Folgen jetzt um genau eine Woche. Das liegt an mir, das geht auf meinen Nacken, denn ich war krank und es fand sich kein anderer schneller Termin und dementsprechend verzögert sich diese Buchbesprechung um eine Woche, glaube ich. Aber wir sind motiviert, vorfreudig und bevor es aber zu dem Buch geht, gibt es noch zwei kurze News. Und zwar eine von mir und eine von Max, wenn ich das richtig verstanden habe. Die erste ist, die Longlist für den Deutschen Buchpreis wurde vorgestellt. Und wer sich da informieren möchte, kann gerne schon mal auf die Seite des Buchpreises schauen. Dort findet ihr alle 24 nominierten Titel. Wer sich das jetzt nicht anschauen möchte und lieber aufgearbeitet hören möchte, der muss sich noch etwas gedulden, aber Anfang Oktober machen wir drei eine Sonderfolge rund um den Deutschen Buchpreis. Dann arbeiten wir sozusagen die ganzen Infos auf über die Longlist, bis dahin sind auch die Shortlist-Titel da und dann steht auch die Nominierung schon quasi vor der Tür. Und wir haben dann aber auch noch ein paar andere kleine Überraschung für euch mit im Gepäck und das gibt es aber dann Anfang Oktober. Voraussichtlich ist aktuell geplant der 10.10. Also das könnt ihr euch schon mal im Kalender markieren.
Apropos Longlist. Es sind, glaube ich, übrigens nur 20 Titel auf der Longlist. Ich weiß nicht, ob ihr euch die schon mal angeguckt habt, aber ja, ein Buch habe ich sogar schon gelesen und das andere habe ich mir schon gekauft. Aber eine Autorin stellte für sich fest, ich stehe da ja gar nicht drauf. Und viele andere Autorinnen und Autoren haben das wahrscheinlich auch festgestellt. Aber in Zeiten von Social Media kann man sich natürlich auch wahnsinnig darüber ärgern und aufregen. Und ich bin einfach gespannt. Ich lese euch jetzt vor, was die, ich kann es sagen, junge Frau geschrieben hat. Und ihr sagt mir, wie sympathisch das ist oder eben nicht. Oder ob es verständlich ist. Vielleicht ist es ja auch verständlich. Kann ja sein.
Immer her damit.
Zitat. Wahrscheinlich mein impulsivster Post, aber muss raus und kann es ja gleich wieder löschen. Bin traurig und wütend, dass ich nicht auf der Longlist stehe, auch wenn ich es irgendwie wusste. Zu erfolgreich, meinte Agentin. Vielleicht ist er auch sprachlich schwach, unterkomplex, zu unpolitisch, kitschig oder was weiß ich. Papa quält sich gerade endlich durch 22 Bahnen und meinte gestern, da sind ihm zu viele tiefe Blicke drin, der Arsch. Auf jeden Fall habe ich gehofft, draufzustehen und tat weh, als kein Anruf kam. Dann bin ich Windsurfen gegangen, habe auf dem Wasserhaftbefehl gesungen, Papa zweimal überholt, danach Schwesti im Wikingerschach abgezogen und danach ging es mir schon wieder besser. Wobei mich der Gedanke, dass ich nächste Woche eventuell weiterhin auf der Doppel-1 stehen könnte, am meisten tröstet. Aber ey, wenn ich nächstes Jahr nicht mindestens auf der Shortlist stehe, dann wandere ich aus. Bussi, PS, Glückwunsch an die, die draufstehen.
Caroline Wahl?
Ja.
Gut. Weiß ich nicht, was soll man dazu sagen? Also,
nimm's ironisch, dann ist es gar nicht so schlimm.
Ja. Das ist. Aber es irgendwie fühlt sich, also dadurch, dass sie es ja so ein bisschen humoristisch aufzieht.
Eben.
Soll es vielleicht zum Teil ironisch klingen, aber irgendwie klingt das auch ein bisschen wie ironisch verpackte Verbitterung.
Genau. Und ich glaube, die ist es auch.
Gekränkter Stolz.
Wenn man sich nämlich anguckt, welche Kommentare sie dann geliked hat, sind das alle die, die ihr noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren und sagen, wie toll doch das Buch war und das steht nur nicht drauf, weil es nämlich lesbar ist und toll. Und ich denke mir nur, ey, es können halt nur jedes Jahr 20 Bücher sein. So. Und B, und das, ich habe mich tatsächlich hinreißen lassen, mal einen Kommentar zu schreiben. Ich habe geschrieben, ich mochte beide ihrer Bücher, aber im Grunde genommen ist Windstärke 17 auf einer Metaebene die genau gleiche Geschichte wie 22 Bahnen. Dafür kommt man nicht auf eine Longlist. Und der gute Maxim Biller war bei Micky Beisenherz im Podcast und hat das auch nochmal aufgezogen. Und seine Diagnose war halt noch bösartiger. Maxim Biller hat den Vorteil, den hasst man immer. Aber er ist immer für, naja, der Mann will nicht sympathisch gefunden werden. Aber der macht dann halt draus, ja. So, das sind diese jungen Autoren, die nach dem ersten Satz direkt zum Lektor rennen und fragen, ob das so in Ordnung ist. Und toll, also sehr schöner Vorwurf. Und vor allem, auch das spricht ja daraus, der Lektor meinte, das war zu erfolgreich. Oder Verleger meinte, es ist zu erfolgreich. Als, what? Nein, das sind Entschuldigungen. Vielleicht warst du, also es kann ja sogar sein, dass du nicht erwünscht warst. Oder, Spoiler, es gab 20 bessere Bücher. Was ja okay ist. So, nur weil du auf Platz 1 der Bestsellerliste stehst, bist du nun mal nicht das allerbeste Buch. Bestsellerlisten standen noch nie in dem Ruf, dass sie die besten Bücher beinhalten, sondern eben nur die am meisten verkauften. Und jetzt ein Gedanke, den ich super finde. Bestsellerlisten sind der kleinste gemeinsame Nenner einer Bevölkerung von über 80 Millionen. Oder anders ausgedrückt, dort stehen die konturlosesten Dinge drauf, die man sich vorstellen kann, damit sie eben bei keinem von den 80 Millionen anecken. Also eigentlich ist es ein Qualitätsmerkmal, nicht da drauf zu stehen.
Darf ich mal kurz was sagen? Diese ganze Diskussion, die wir hier führen, das ist so eine typische Diskussion in Twitter- und Instagram-Zeiten. Meine letztes Jahr sind, keine Ahnung, die Zahl ist jetzt blödsinnig, 30.000 Bücher auf dem deutschen Markt erschienen. Und anscheinend haben es 29.980 nicht auf die Shortlist, hast du gesagt, geschafft.
Longlist.
Ja, Longlist geschafft. Und du kannst dir aber sicher sein, dass es vielleicht auch 300, 400, 500, 600 Autoren gegeben haben, die sich genau deswegen auf Twitter und Instagram rumgetummelt haben und da rumgenörgelt haben, rumgemeckert haben. Und wir haben es eine einzige wahrscheinlich, weil die größte Reichweite hat, die dieses Aufsehen jetzt damit auch tatsächlich bekommen hat. Allein dadurch, dass wir jetzt schon wieder drüber diskutieren, machen wir die Sache ja größer, als sie eigentlich ist. Du stehst nicht drauf, wie eben 29.980 andere. So what? Mein Gott. Hör auf zu heulen.
Genau.
Ist halt so.
Tut mir leid. Es fehlt mir halt dort die Demut, einfach mal anzuerkennen, okay, vielleicht waren andere besser als ich. Das darf doch vorkommen. Also muss ich doch nicht direkt eingeschnappt sein. Und wie Philipp schon gesagt hat, ich glaube, das ist so in Ironie versteckte eigene Verbitterung. Und anstatt die Größe zu haben, zu sagen, Mensch, schade, ich hätte mich gefreut, aber ich probiere es beim nächsten Mal wieder. Das wäre doch okay gewesen. Aber dieses Passiv-Aggressive dort drin fand ich halt wirklich einfach albern.
Also das meinte ich ja eben. Das sind wir jetzt, die das groß machen. Also 500 andere Autoren, die sowas schreiben, die juckt keine Sau in Deutschland, dass sie das geschrieben haben.
Nee,
warum das jetzt ausgerechnet?
Glaube ich nicht, dass das so viele sagen.
Kannst du nicht?
Nee, ganz sicher.
Also die Zahl ist jetzt, ne, einfach mal so dahin.
Ich würde sagen, es sind nicht mal 20, die sich darüber beschweren. Aber was dort draus spricht, auch aus diesem Posting, gerade mit diesem, ja, der Roman war halt einfach zu erfolgreich. Und vielleicht war er sprachlich nicht gut genug. Ja. Was eigentlich damit immer insinuiert wird, ist, ja, die Bücher, die da drauf sind, das sind Kunstbücher, die liest halt keiner. Aber dafür stehen sie halt auf der Liste. Und das ist Anti-Intellektualismus vom Feinsten, und ich hasse Anti-Intellektualismus. Wirklich über alles. Mach doch nicht die Sachen schlecht, die da draufstehen. Man kann das, ich habe da auch meine Meinung zu bestimmten Büchern. Definitiv. Aber dort stehen mindestens 3 Bücher drauf, die alles in den Schatten stellen, was Frau Wahl in ihrem Leben jemals schreiben wird. So, Hot Take zu Ende.
Ich hatte so, als ich das mir ein bisschen angehört habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, als wäre sie hat dieses Buch geschrieben, das erste, und das zweite hinterhergeschoben, und beide haben sehr großen Erfolg gehabt. Und als wäre sie von allen Seiten verwöhnt worden, ob ihres Erfolgs in letzter Zeit, und hätte damit die Selbstverständlichkeit gepachtet, okay, alle sagen, das ist eins der besten Bücher der letzten Jahre auf dem deutschsprachigen Markt. Ich stehe auf Nummer 1 der Bestsellerlisten mit beiden Büchern. Ist es selbstverständlich. Also, morgen kommt der Anruf für die Longlist. Naja, natürlich. Also, es sagen ja alle, das ist das eins der besten Bücher, was sie gelesen haben dieses Jahr. Also, muss es ja mal draufstehen. Aber wie das so ist mit gefühlten Wahrheiten, und selbst wenn alle aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und eine Tante beim WDR und irgendjemand beim NDR und wer auch immer gesagt hat, boah, ist mein Lieblingsbuch dieses Jahr, ist toll. Wenn diese Person nicht eine von den 7 Personen ist, die in der Jury sitzen, dann wird es das Buch da nicht drauf schaffen.
Ja, und sie ist am Ende in guter Gesellschaft mit Menschen, die es auch nicht zu, aus meiner Sicht, verdienten Preisen verdient hätten. Also gucken wir uns doch an, wer alles den Nobelpreis für Literatur alles nicht bekommen hat. Und wer den Deutschen Buchpreis nicht bekommen hat. Beispielsweise, wer mir absolut fehlt, ist Sascha Stanisic. Der steht auch nicht drauf. Und der hat für mich eins der besten Bücher dieses Jahres geschrieben, aber den habe ich nicht heulen sehen. Ja, lass ihn doch haben, du kannst ihn ja auch mehrfach kriegen.
Nee, der hat schon.
Aber,
das ist auch Schiebung.
Aber das Ding ist, um was es mir geht, da jammert keiner, das ist okay. Und der verkauft sich übrigens auch gut. Aber qualitativ hochwertiger war er eben auch. Also wenn, hätte ich sogar ihn noch draufgeschrieben als sie. So, genug gerantet darüber. Es ärgert mich einfach, ich mag dieses Wesen nicht. Ich ärgere mich darüber, dass andere mein Buch nicht mögen, dann schreib halt ein besseres. Bieter dich noch ein bisschen mehr an, weiß ich nicht. Aber hör auf zu jammern. Ich mag das Gejammer nicht.
Ach, letzten Endes ist es gute Werbung, was er damit erreicht hat.
Das ist gut möglich, ja.
Du meinst, egal ob schlechte Publicity, auch schlechte Publicity ist Publicity.
Ja, so. Ich wollte gerade sagen, vielleicht nicht Werbung, ja, Publicity, genau.
Aber kommen wir jetzt von dieser hervorragenden Vorrede zu einer Autorin, die wirklich gut schreiben kann, vermutlich. Das werden wir heute sehen. Nämlich zu unserem heutigen Buch und zu eben jener Autorin, die uns Alex jetzt gleich vorstellen wird.
Ja. Bitteschön. Wollen wir das Buch schon mal nennen, welches wir heute lesen?
Sehr gerne, Katja.
Wir haben uns heute entschieden für niemand geringeren als Patricia Highsmith und lesen ihren ersten Ripley-Band, der talentierte Mr. Ripley.
Spoiler.
Okay, Spoiler?
Den ersten Ripley-Band.
Ja, das weiß ja keiner, dass da noch ein zweiter erschien. Noch?
ja. Du bei dem ersten Ripley-Band, weiß keiner? Guck mal, ja, ist halt den ersten.
Ist aber richtig. Fairerweise muss man sagen, es gibt auch 10 Olsen-Bande-Filme.
Ist richtig.
Das spoilert ja auch nicht, wie jeder einzelne ausgeht.
Das ist richtig, es gibt auch mehrere Alien-Filme und du weißt auch nicht, wer überlebt oder ob jemand überlebt.
Also es gibt daher sogar einen zweiten Titanic-Film
an dieser ist Stelle, das sei so?
Das angemerkt. Also,
Ich habe nichts gesagt. Sprich weiter. Entschuldigung.
Eben. Ich will jetzt mal unsere Autorin von heute vorstellen, unsere Patricia Highsmith. Geboren ist die Autorin im Januar 1921 als Mary Patricia Plangman, so ihr Mädchenname, in Texas, USA. Eine US-amerikanische Schriftstellerin. Und sie verfasste Zeit ihres Lebens, kann man fast schon sagen, vor allem psychologische Kriminal- sowie zeitgenössische Romane. Das Besondere in ihren Krimis, das setze ich jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, in ihren Krimis steht nicht die Aufklärung von Verbrechen, also dieses sogenannte Whodunit, sondern die Umstände und Motive, also diese Whydunit-Literatur im Mittelpunkt. Sie interessierte sich also weniger für die moralischen Aspekte ihrer Geschichten als auch für das Innenleben ihrer Protagonisten. Und ganz kleiner Funfact jetzt ganz zu Beginn, kurz vor ihrem Tod hatte sie in einem Interview gesagt, dass sie eigentlich gar keine Krimis schreibe. Zuerst aber noch zu ihrem Leben. Ihr Vater, Sohn eines deutschen Auswanderers, war Grafiker von Beruf. Ihre Mutter arbeitete ebenfalls als Grafikerin. Ihre Eltern ließen sich allerdings scheiden 9 Tage vor ihrer Geburt. Sie wuchs dann auch zunächst bei der Großmutter auf. Ihre Mutter heiratete dann 1924 einen Herrn namens Stanley Highsmith. Was war er von Beruf? Grafiker. Wie soll es auch anders sein? Zusammen mit ihm und ihrer Mutter zog sie dann 1927 nach New York. Dort besuchte sie die Schule und studierte schließlich englische Literaturwissenschaft mit Nebenfach Latein. Kurzzeitig belegte sie außerdem Kurse in Zoologie und in Griechisch, was man halt so alles studiert. Nach ihrem Abschluss an der Universität arbeitete Highsmith zunächst in diversen Jobs, vor allem als Verkäuferin. Und da sie aber schon während ihrer Schulzeit erste Geschichten und Gedichte geschrieben hatte, konnte sie sich jetzt und ihre Ideen in Notizheften festgehalten hat, konnte sie sich jetzt aber der Veröffentlichung dieser Geschichten widmen, was sie dann natürlich auch tat. Mit ihren Kurzgeschichten, am Anfang hatte sie keine Romane, sondern vor allem Kurzgeschichten veröffentlicht, bewegte sie sich neben den Krimis oder den Nicht-Krimis in allen möglichen Genres, inklusive Horror und Science-Fiction. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Ihr erster Roman, Strangers on a Train, wurde von niemand geringer als Alfred Hitchcock verfilmt und der machte sie dann erstmalig auch berühmt. Sie hat natürlich auch viele weitere Romane und auch Kurzgeschichten, die sie vorher und nachher veröffentlicht hat, wurden verfilmt oder für Rundfunk und Theater bearbeitet. 1953 hat sie unter einem Pseudonym den Roman Price of Salt, also der Preis des Salzes, veröffentlicht, womit sie, der ein unglaublich großer Erfolg wurde, womit sie sehr, sehr viel Geld verdiente, ihr eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit bescherte und das nutzte sie ab diesem Jahr, um viele Reisen nach Europa zu unternehmen. 1955 erfolgte dann ihr Roman Ripley, der talentierte Miss Ripley, den wir heute vorstellen. 1963 zog sie dann auch nach Europa, wo sie aber selten mehr als einige Jahre am selben Ort lebte. Sie lebte zunächst in Süditalien, später in Großbritannien, auch dann eine Zeit lang in Frankreich und die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie in der Schweiz. Sie starb dann am 4. Februar 1995 in einem Krankenhaus in Locarno an einem Krebsleiden. So wie sie selber sagte, erhielt sie oder bekam sie wesentliche Anregungen für nahezu alle ihre Schriften durch das Buch The Human Mind. Das ist leider nicht auf Deutsch erschienen, eines deutsch-amerikanischen Psychiaters. Das Buch befand sich im elterlichen Bücherschrank. Das las sie, als sie 8 Jahre war und hat sie dermaßen beeindruckt, dass sie auf der Grundlage, es ging da vor allem um Pyromanen, um Kleptomanen, aber auch Mörder und Serienmörder, dass sie diese psychologischen Aspekt Zeit ihres Lebens eben in ihre Geschichten und Romane mit einflocht. Sie sagte außerdem, dass ihre literarischen Vorbilder unter anderem niemand geringeres als Dostojewski, Nietzsche, Edgar Allan Poe, Joseph Conrad, Franz Kafka, Julian Green, Jean-Paul Sartre, Albert Camus etc. etc. waren. Ihr Werk ist vielfach ausgezeichnet worden. Unter anderem erhielt ihre erste Kurzgeschichte The Heroine, die 1945 erschien, wurde unter die besten US-amerikanischen Kurzgeschichten gewählt. Die amerikanische Autorenvereinigung Mystery Writers of America nominierte sie 3-mal, unter anderem auch für das Buch, was wir heute gelesen haben. Diesen Preis erhielt sie allerdings nie und sie stand 1991 tatsächlich sogar auf der Vorschlagliste für den Literaturnobelpreis. Und gehörte, wie Max von erzählte, oder wie Max von ja auch schon andeutete, zu den vielen Autoren, die diesen Preis leider nicht gewonnen haben. Sporadisch hat sie sich neben ihren Romanen und Kurzgeschichten aber auch an Drehbüchern, an Theater, Radiobearbeitungen versucht, das allerdings nur mit geringem Erfolg.
Sehr schön, vielen lieben Dank.
Dann gebe ich mal an euch ab.
Ich hätte noch eine Ergänzung.
Bitte.
Zur Sympathie, die man der Dame entgegenbringen kann, ein Auszug aus einer Rezension von den 100 besten Büchern aus der Zeit. Da möchte ich kurz zitieren. Patricia Bitte? Highsmith war die Diva des amerikanischen Kriminalromans und in Gesellschaft schnell gelangweilt. In solchen Momenten griff sie in ihre Handtasche, um ein bisschen mit den Schnecken herumzuspielen, die sie darin spazieren führte. Verabscheuenswert sind ihre antisemitischen Ausfälle, für die sie sich als unermüdliche Leserbriefschreiberin alle möglichen Alias-Namen zugelegt hatte. Sie kultivierte, obwohl selbst lesbisch, ihren Hass auf Frauen sowie alles, was mit Kindern und Familie zu tun hat. Katzen liebte sie. Noch was? Vielleicht der legendäre Alkohol- und Zigarettenverbrauch dieser im wohl umfassenden Sinn exzentrischen Schreckschraube.
Ich würde da mal noch weitergehen. Sie war nicht nur antisemitisch eingestellt, sie war durch und durch rassistisch, vor allem gegenüber der schwarzen Bevölkerung in den USA. Und was den Antisemitismus angeht, das ist nun wirklich das Niederste, was man machen kann. Sie nannte den Holocaust entweder einen Semikost beziehungsweise Holocaust Inc. Ja, also nach dem Motto eine Erfindung der Juden, womit die Juden nach dem Krieg Geld gemacht haben. Also das so viel zur Sympathie der heutigen Autorin.
Aber wir trennen natürlich Werk und Autorin, ja, wie sich das gehört. Ich habe das auch erst nach der Lektüre des Buches gelesen. Wie immer wollte ich erstmal unvoreingenommen rangehen. Umso interessierter bin ich natürlich jetzt an euren Kurzeinschätzungen des Buches.
Und da können wir ja drüber sprechen, ob sich Ihre Haltung in irgendeiner Form auch im Werk widerspiegelt, jedenfalls in diesem Werk. Denn auch bei Trennung von Werk und Autor, die auf jeden Fall richtig ist, muss man natürlich immer schauen, inwiefern sich Sichtweisen des Autors oder der Autorin auch wiederfinden lassen, beziehungsweise ihr Werk ein Sprachrohr für ihre Meinungen ist. Und ob das hier der Fall ist bei dem Buch oder ob das überhaupt gar keine Rolle spielt, da kommen wir dann später drauf. So, kurz zur inhaltlichen Zusammenfassung. Tom Ripley ist ein wenig erfolgreicher junger Mann aus New York, der sich mit Gelegenheitsjobs durchs Leben schlägt und einen gewissen Hang zu kleineren Betrügereien hat. Eines Tages sucht ihn ein wohlhabender Werftbesitzer, nämlich Herbert Greenleaf Senior, auf und bittet ihn, nach Italien in den fiktiven Ort Mongibello zu reisen und dort seinen Sohn Dickie zur Rückkehr in die USA zu bewegen, da dieser sich seinen familiären Pflichten stellen soll. Tom Ripley und Dickie Greenleaf kennen sich vom Studium, aber nur ganz lose, wobei das Herbert Greenleaf nicht so direkt weiß und eben Tom Ripley für einen sehr engen Freund seines Sohnes hält und mit Tom versucht, den zurückzugewinnen. Neben einem Tapetenwechsel ist auch die finanzielle Entlohnung ein Anreiz für Ripley, auf die Bitte Greenleaf Seniors einzugehen. In Italien angelangt, stellt sich sein Unterfangen jedoch schnell als wenig erfolgreich heraus. Dafür entwickelt er eine besondere Zuneigung zu Dickie und dessen Lebensstil, den er recht bald auch für sich selbst beanspruchen will. Stück für Stück drängt er sich in das Leben Dickies und dessen Freundin Marge Sherwood. Und wie weit das alles führt, das würde ich sagen, besprechen wir nach der Spoilerwarnung. Dann würde ich euch um eure Kurzeinschätzung bitten.
Ich soll anfangen?
Ja. Okay, gut. Ist wie immer. Leicht passiv-aggressiv.
Nein, jetzt muss ich überlegen, wie ich das jetzt mache. Ich hab hier so, ich zeig euch beiden mal den Zettel. Also hier, das ist so jetzt so das, was man eigentlich in die Kurzeinschätzung rein nehmen könnte, ist aber größtenteils Kritik. Ich habe mich sehr auf das Buch gefreut. Also stand sowieso schon lange Zeit mal so im Hintergedanken auf der Liste, dass man das Buch mal lesen könnte, weil es eben jetzt so von der Bedeutung jetzt nicht unbedingt eins der unbekannten Bücher ist. Habe mich da sehr drauf gefreut und ihr kennt das ja vielleicht selber, wenn ihr ein Buch zur Hand nehmt, gibt es eigentlich meistens, also auch hier bei uns im Podcast immer so drei verschiedene Ausgänge, wie wir das Buch aufnehmen. Ne? Also entweder man sagt, das Buch ist okay, ja, ne? Oder man ist enttäuscht oder man ist begeistert. Das ist, glaube ich, das allererste Buch von uns im Podcast und eins der ganz, ganz wenigen, die ich überhaupt jemals gelesen habe, bei denen ich will nicht sagen enttäuscht, das wäre falsch, aber bei denen ich unglaublich ernüchtert bin. Mhm. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit diesem Buch. Ich habe sehr, sehr schwer in dieses Buch reingefunden. Das hat jetzt verschiedene Gründe, für die das Buch als solches überhaupt nichts kann. Vielleicht schon die Erwartungshaltung war vielleicht eine falsche. Also ich hatte so ein Stück weit gedacht, ich habe es mit einem Krimi zu tun. Ja, und habe am Ende aber doch, wenn man ehrlich ist, eher sowas wie eine psychologische Studie gehabt. Deswegen hatte ich das vorhin eben auch so betont, dass sie laut eigener Aussage ja gar keine Krimis schreibt. Also in der Hinsicht ist es halt ganz einfach mal eine vollkommen falsche Herangehensweise von mir. Ich habe aber auch gemerkt, ich bin nicht dieser, also warum jemand etwas tut. Ne? Das ist so für mich, ja, weiß ich nicht, das muss ich nicht haben. Ja, die deutsche Vita, was beschrieben wird, eben, dass dieses italienische Leben, das ist auch so ein literarisches Motiv, mit dem ich einfach nicht warm werden konnte. Ich habe sehr mit der Hauptfigur gehadert, mit Verlaub, aber das ist für mich jetzt hier nicht irgendwie eine Bestie oder ein Psychomörder oder was weiß ich, was man da so im Internet alles liest. Es ist einfach mal ein selbstgerechtes, unfassbar unsicheres Arschloch. Und seien wir ganz ehrlich, dass er so weit kommt mit seiner Story, über die wir nachher noch reden werden, liegt vor allem an der Dummheit der Protagonisten um ihn herum. Ich hatte letzte Woche mit Max schon mal ganz kurz drüber geredet. Es ist eine amerikanische Autorin, aber es ist ein unglaublich europäisches Buch. Was jetzt auch aus, auch das werden wir nachher sicherlich noch sagen, aus dem Zeithorizont gelesen oder gesehen werden muss. Bevor ich jetzt hier noch weiter sage, ansonsten bin ich ja fast schon durch, Ja, also ich bin sehr ernüchtert, was das Buch angeht. Es ist, weiß Gott, nicht mein Lieblingsbuch. Ich möchte es aber gar nicht schlecht reden. Denn schaut man sich, ich habe natürlich im Internet auch mal geguckt, was so Rezensionen sagen. Das ist doch sehr, sehr beeindruckend, wie viele Leute sagen, dass das ihr Lieblingsbuch ist, dass das Buch sie beeinflusst hätte, dass das eines der tollsten Bücher ist, die sie gelesen haben. Ich kann diesen frohen, diesen gutheißenden Kommentaren aber da mich nicht wirklich anschließen.
Ha, interessant. So,
jetzt ihr.
Damit hatte ich jetzt so von deiner Seite gar nicht in der Form gerechnet. Ich hatte das Buch, glaube ich, vorgeschlagen, wenn ich mich nicht ganz irre. Grund dafür war, dass bei Netflix die Serie Ripley erschienen ist. Mhm. Und ich eigentlich Lust hatte, die zu sehen. Mir dann aber dachte, wir haben schon seit mehreren Jahren steht der talentierte Mr. Ripley auf unserer Leseliste für den Podcast. Hat es aus mehreren Gründen dann immer nicht in die das Jahreskontingent reingeschafft. Es ist relativ umfangreich, sind glaube ich über 400 Seiten. Dementsprechend fällt das ja aus unserem normalen oder fällt ja bei uns durchs normale Raster durch, weil wir ja meistens nur Bücher mit 250 Seiten lesen, damit wir das auch entspannt schaffen. Und dieses Jahr haben wir das dann aber relativ am Anfang schon als eins der ersten Bücher mit auf die Liste gesetzt und gesagt, ja, schauen wir mal, wann wir das lesen, wahrscheinlich nach der Sommerpause. Da kann man ganz entspannt über den Sommer hinweg auch die 400 Seiten nebenbei mitnehmen. Wunderbar. Dementsprechend war ich genauso wie du relativ euphorisch auf diesen Krimi, sag mal, Psychokrimi. Und ich habe den im Urlaub gelesen, am Strand größtenteils. Und da hat er mir durchaus Freude gemacht. Als Sommerkrimi funktioniert er nämlich relativ gut. Weil dadurch, dass er diese deutsche Vita beschreibt und wenn du selber gerade bei, keine Ahnung, 30 Grad unter einem Sonnenschirm irgendwo am Strand liegst, beziehungsweise abends dann dort sitzt, dann liest sich das richtig passend. Dann kommst du sehr gut in diese Stimmung rein. Und dann hat dieser Roman auch eine gewisse Kurzweil. Mir hat sehr gut gefallen, diese interessante Mischung aus vorhersehbaren Momenten und überraschenden Twists. Denn es gab doch zwei, drei Momente, in denen ich nicht mit der Wendung innerhalb dieses Romans gerechnet hatte. Zumal mir seine Charakterzüge finde ich eigentlich ganz spannend. Nichtsdestotrotz, der Roman hat Längen und er hat natürlich ein paar, sagen wir mal, Logiklücken, wo man sagt, da wird es schwer sein, dass das so funktioniert. Das geht aber relativ gut auf, wenn du dir überlegst, wann er spielt. Dazu kommen wir später auch nochmal, da habe ich nämlich auch nochmal eine Frage dazu. Jetzt erstmal Max.
Ja, ich freue mich, wenn euch das Buch gefallen hat. Das mit der Zeit hätte ich jetzt auch noch angesprochen. Also ich glaube, der Roman ist aus meiner persönlichen Sicht nicht gut gealtert. Was einfach mit den Umständen zusammenhängt, das würde heute so nicht mehr funktionieren. Das muss man einfach so ehrlich konstatieren. Was ich wirklich positiv fand, war dieses deutsche Vita-Feeling, was Alex nicht so mochte, weil ich mich durchaus an Neapel erinnert fühlte und den Golf von Neapel, an Capri, an die Serpentinen an der Straße entlang und so weiter. Also auch diese kleinen Fischerdörfer, fand ich schön. Und einige das Buch durchziehende Topoi, ja, die Kleidermetaphern und so weiter, fand ich auch cool. Das war's dann aber leider auch. Weil ich fand die Geschichte unglaubwürdig. Ich fand die Figuren trieften vor Klischees. Es fiel mir ganz schwer, also eine Sache, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ganz viele Leute unterstellten Ripley so ein Charisma, so ein, man ist von dem gefangen und so weiter. Fand ich null. Und im Buch wird gesagt, dass Dickie Greenleaf dieses Charisma hat, dass er Menschen gefangen nimmt und dir das Gefühl gibt, dass wenn er Bock auf dich hat, dass du der wichtigste Mensch der Welt bist und im nächsten Moment fühlt sich weggeschmissen. Ich hatte immer das Gefühl, dass er die Menschen irgendwo nur so halbgar behandelt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu meinem härtesten Kritikpunkt. Das ist ein aus meiner Sicht schlecht gemachter Rodion Raskolnikow. Das ist Dostojewski nur ohne die Psychologie. Und das ist...
Bin ich raus.
Das
musst du mir jetzt erklären,
bitte. Das versuche ich dir. Also im Schuld und Sühne, Rodion Raskolnikow, Verbrechen und Strafe heißt der heute, sind wir im Kopf einer Figur. Und diese Figur ist der festen Überzeugung, wenn besondere Persönlichkeiten kommen mit Verbrechen in der Geschichte durch, weil die Leute sagen, hey, der steht über den Dingen. Na, Napoleon, da ist das okay. Wenn der viele Verbrechen begeht, die Leute werden ihn trotzdem als großen Held verehren. Und deswegen ist er der festen Überzeugung, dass er, weil er arm ist, berechtigt ist, seine Pfandleiherin umzubringen. Das tut er auch. Und als er das zweite Mal hingeht, erschlägt er noch ihre Schwester. Und dann kommt langsam aber sicher sein Gewissen durch. Und das zieht sich über das Buch. Und das Beste ist eigentlich dann noch ein Ermittler, der weiß, dass er es war, aber er weiß auch, dass er es ganz schwer nur beweisen kann. Und der ihm quasi nur immer so die Indizien hinlegt und darauf wartet, wie er von seinem eigenen Gewissen zerrissen wird. Und am Ende wird er auch schuldig gesprochen. Spoiler, Entschuldigung, aber das Buch ist über 100 Jahre alt, das darf ich. Der Punkt ist, du kannst bei Schuld und Sühne völlig mitgehen, weil du so in dem Kopf drin steckst. Natürlich sagt er, nee, natürlich darf ich die umbringen, ist doch okay. Aber du merkst doch immer mehr, wie ihn rein physiologisch das angreift, dass er das getan hat. Wie er von den Orten bewegt ist, wenn er wieder dran vorbeiläuft. Und also du bist in dieser Figur. Und bei Ripley, der ist nicht kaltschnäuzig im herkömmlichen Sinne, also der ist jetzt nicht durchdacht, was er tut. Aber er ist auch kein Volltrottel, sondern es widerfährt ihm. So, also haben wir schon eine Spoilerwarnung ausgegeben?
Nee, das würde ich jetzt tun, dann führt er jetzt quasi nahtlos ansonsten in die Interpretation und die Besprechung gehen. Wir werden ab jetzt frisch, fröhlich von der Leber spoilern und auch den Ausgang des Buches natürlich besprechen. Das ist in diesem Fall bei diesem Buch wirklich ein Spoiler. Und dementsprechend seid gewarnt. Wer ab jetzt hier weiterhört, sollte entweder das Buch vorher gelesen haben oder dem sollte es schnurzegal sein. Ansonsten, wenn ihr das noch lesen wollt, jetzt Pause drücken, schnell lesen, geht an sich recht flott und dann hier wieder einsteigen. So, ansonsten viel Vergnügen jetzt mit der FSK 18 Spoiler-Version.
Tom begeht in dem Buch zwei Morde. Beide Morde sind nicht geplant. Beide Morde werden notwendig beziehungsweise geschehen aus dem Affekt heraus. Na, der erste aus dem Affekt aus meiner Sicht, so habe ich es gelesen. Von unbändiger Wut berührt greift er sich das Phallusartigste, was in seiner Umgebung ist und drischt drauf.
Ein Paddel?
Ja, aber die Szene, wenn du die Mordszene liest, sagt er, ja, greift das quasi zwischen den Beinen, dieses Paddel, was fest ist, und schlägt damit zu. Also es ist wirklich, wenn du die Szene wenn du die Szene nochmal liest, es fällt dir wie Schuppen von den Augen, das ist. Und bei dem anderen ist es er kommt mir auf die Schliche, ich muss ihm jetzt eine runterhauen. Und er wäre bereit gewesen, auch noch einen dritten Mord zu begehen, der wird aber nicht nötig.
Ja.
Aber da ist kein kaltblütiges dabei, kein geplantes, sondern eher ein in Kauf nehmen für das, was ich will.
Ja.
Aber das ist nicht
dasselbe. Und Gier.
Definitiv. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, fällt mir die Identifikation schwer. Das ist keine... Also ich verstehe nicht, warum die Leute mit Ripley mitfiebern und hoffen, dass er es schafft. Warum? Ich denke mir die ganze Zeit nur, warum stellen sich denn alle Menschen ringsrum so doof an und kriegen ihn nicht?
Ja.
Und es war wieder gemein, ich gebe es ja zu. Aber Philipp, du darfst das Buch, oder Alex will das Buch verteidigen.
Nee, nicht verteidigen. Voll in deine Kerbe will ich jetzt hauen. Genau in deine Kerbe.
Du hast mal in die Kerbe und dann verteidige ich kurz.
Ich bin nämlich, Max, ich bin dir sehr, sehr dankbar. Auch ich hatte mir hier aufnotiert, er ist nicht intelligent im klassischen Sinne, man kann ihn aber durchaus als Bauernschlau bezeichnen. Es gibt im Buch eigentlich nichts von dem, was er tut, wo du dir denkst, okay, krass, das ist dermaßen durchdacht, dass der sieht hier Züge voraus. Er agiert auf das, was von außen auf ihn einprasselt, das macht er gut, aber er ist jetzt nicht der Planende. Und auch da gebe ich dir recht, Max, auch ich habe ihn als impulsiv, würde ich ihn bezeichnen. Und jetzt gibt's aber einen ganz, ganz großen Widerspruch in diesem Buch. Das Buch nimmt sich unfassbar viel Zeit, Gedankengänge von Tom zu erklären. Also es passiert irgendwas und in der normalen, freien Handlung müsste er sofort reagieren, was er an sich ja auch macht, aber die Autorin erklärt uns vorher erstmal, was ihm durch den Kopf dabei vorgeht. Das sind Gedankengänge, ich sag mal, die weitaus mehr Zeit benötigen als die 1-2 Sekunden, die es die Handlung in dem Moment eigentlich zulässt, der Logik zufolge. Das ist an sich ist das gar nicht so verkehrt. Also einmal haben wir es dann natürlich mit einem Bewusstseinsroman zu tun, das ist auch okay. Und vor allem nimmt dieses Beschreiben der Gedankengänge nimmt das Tempo aus der Story so ein bisschen raus. Hat aber den ganz, ganz großen Nachteil, dass die Figur als solches, sie handelt dadurch nicht flüssig, sie ist nicht fluid. Also es ist ein sehr, das, was wir lesen, ja, ist ein anderes Tempo als das, was die Figur eigentlich handelt. Und damit hatte ich auch ein ganz, ganz großes Problem. Also, wenn es dann beim zweiten Mord kommt, dieses, was im Vorfeld, was in seinem Kopf erstmal durchgeht, bevor er die Handlung denn ausführt, das ist viel zu lang. Und das findet sich im Buch immer, immer wieder. Es muss nicht nur bei den Morden sein, aber bei vielen Handlungen lesen wir erst vorher, was Tom denkt. Was einfach viel zu lang ist, dieser Gedankengang, für das, was die Handlung vom Tempo her eigentlich nötig macht. Also, man kann sich das jetzt nicht vorstellen. Also, es ist, würden wir Tom jetzt beobachten. Es gibt eine Situation und Tom erstarrt erstmal, weil er dann erstmal 20 Sekunden nachdenkt, bevor er dann handelt.
Ja, ja. Ja?
Diese unterschiedliche Tempo in der Geschichte, da hatte ich Probleme mit. So, Philipp, aber deine Verteidigungsrede.
Ja, ich gehe das mal von hinten an. Also als erstes das, was du mal sagtest jetzt gerade mit den unterschiedlichen Tempi. Das ist ja nichts Unübliches in der Literatur. Das ist ja...
Aber in dieser Fülle hatte ich.
Das mag vielleicht dir hier sehr aufgefallen sein. Ich habe gerade den vierten Band von Game of Thrones beendet zum Beispiel. Weil du das jetzt erwähnt hast, sonst wäre ich jetzt, glaube ich, nicht drauf gekommen. Dort passiert das auch sehr häufig. Das erstmal dazu, daran kann man sich trotzdem stören. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Also das kommt immer auf das allgemeine Pacing des Buches an. Und wenn man sich daran stört, dann ist das subjektiv. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das Problem hatte ich in dem Fall nicht. Das fand ich in dem Fall nicht schlimm, denn
okay.
Er ist ein waschechter Soziopath. Das macht sich an mehreren Stellen fest, da er eine gewisse Empathielosigkeit hat. Das merkt man schon relativ zu Beginn. Das merkt man aber auch an den Stellen, ich habe mir die dann mal markiert, wo er seine ersten Gewaltfantasien hatte. Ich bin danach nochmal durchgegangen und dachte mir so, okay, den Mord begeht er ja relativ, ich glaube, Mitte des Buches rum, glaube ich. Ist, glaube ich, nochmal nachschauen. Die erste Gewaltfantasie ist mir aufgefallen auf Seite 59. Er entsann sich, wie er schon als Achtjähriger den Entschluss gefasst hatte, Tante Dottie davonzulaufen und was für Szenen er sich ausgemalt hatte. Wie Tante Dottie ihn einzusperren versuchte und er sie mit Fäusten schlug, zu Boden warf und würgte ihr zuletzt die große Brosche vom Kleid riss und sie damit unzählige Male in die Kehle stach. Das kommt relativ früh schon und das sind nicht die normalen Gedanken eines Achtjährigen, glaube ich, hoffe ich. Seite 141. Er hätte Dickie am liebsten umgebracht. Das dachte er nicht zum ersten Mal. Schon ein paar Mal hatten Wut oder Enttäuschung diesen Wunsch ausgelöst, der sofort erloschen war und ihn mit Scham erfüllt hatte. Jetzt dachte er eine ganze Minute lang daran, 2 Minuten, weil er Dickie sowieso verließ und es keinen Grund mehr gab, sich zu schämen. Also dieses Motiv der Gewalt taucht immer wieder auf und es nährt ihn auch Stück für Stück. Und man merkt auch, dass dieses Dickie umbringen nicht in dieser Situation entsteht, als er mit ihm auf diesem Boot war, sondern dass es ihn vorher auch schon beschäftigte, weil diese Gier in ihm so zu Beginn hat er die Gier, so zu werden wie Dickie. Also ein ähnliches Leben zu führen. Und Stück für Stück beginnt er nicht nur dieses Leben von ihm führen zu wollen, sondern Dicky zu sein. Er möchte Dicky sein und irgendwann steht ihm dann nur noch eins im Weg, nämlich dass Dicky noch existiert. Und als er dann merkt, dass er, das wird ja auch relativ zu Beginn beschrieben, sein Gesicht ist ja so ein 0815 Austauschgesicht. Das ist ja quasi eine leere Puppe und darauf kann er, und das wird ja auch relativ am Anfang schon beschrieben, sehr gut Leute nachstellen, Stimmen imitieren, Mimiken imitieren. Und das heißt, er hat so ein austauschbares Gesicht, auf das er in dem Fall dann Dickys Gesicht projizieren kann, mehr oder weniger, jedenfalls seine Mimik und seine Gestik, ihm zugute kommt, dass er Dicky relativ ähnlich sieht. Also auch der Teil hat mich überhaupt nicht gestört. Das, was ich vorhin angesprochen habe mit den Plotholes, ja, die gibt's. Also ihr habt gesagt, die Menschen, die ihn jagen, waren unglaublich blöd. Habe ich zum Teil auch ein paar Momente gehabt, in denen ich mir das gedacht habe, so was, warum? Da darf man aber nicht vergessen, man darf nicht Leserwissen mit Charakterwissen verwechseln. Also es gab so ein paar Momente, auch mit dem Inspektor zum Beispiel, oder auch mit Marge. Und dann habe ich mir überlegt, welche Szenen hatte Marge vorher? Was kann Marge wissen? Und bin zu dem Schluss gekommen, sie kann durchaus nicht darauf kommen, dass es Dicky war. Ripley war, der Dicky ermordet hat. Sie kann berechtigte Zweifel haben, dass es nicht war, weil sie das Wissen nicht hat, was wir haben. Das gleiche gilt für den Inspektor. Es gibt Indizien, es gibt auch die Möglichkeit und auch, es gibt auch Verdächtigungen. Und so liest sich der Inspektor auch raus, als würde er Ripley durchaus verdächtigen, aber festmachen kann es nicht. Wo ich euch absolut recht gebe, dann darfst du, Max, das hat noch was damit zu tun, wo ich euch absolut recht gebe, und das ist der Punkt, der mir aufgefallen ist, sie reisen ja in diesem in Frankreich und Italien hauptsächlich rum. Und überall treffen sie die gleichen Leute. Als wären diese Gesellschaften zu der Zeit 20 Personen groß und alle auf den gleichen Straßen und alle in den gleichen Kreisen unterwegs. Ja, gewisse gesellschaftliche Schichten, auch zu der Zeit, kommen wir gleich nochmal drauf, waren bestimmt nicht so groß. Aber dieses sich permanent über den Weg laufen, er hat ja dann auch Angst, bestimmte Leute zu sehen, die ihn dann kennen könnten. Und Rom ist riesig. Und Neapel ist riesig. Dort permanent diesen Menschen allen über den Weg zu laufen. Ich laufe hier meinem Nachbarn schon gefühlt einmal im Monat nur über den Weg. Also wie denn dann irgendwelchen Leuten? Also klar, es gibt blöde Zufälle, die gibt es immer, natürlich. Und er hat ja entwickelt ja auch so eine gewisse Phobie dann einfach und eine Angst. Aber trotzdem, diese Gesellschaften sind ja so klein und sie rennen sich trotzdem permanent über den Weg. Dann stellt sich die Frage, warum er nicht einfach abreist. Aber natürlich, er will ja dieses Leben führen. Aber jetzt erstmal du, Max, bitte.
Ich stimme dir da insoweit zu, als dass ich Marge auch keinen Vorwurf mache, dass sie nicht draufkommt. Na, also das ist schon gut verkauft. Aber ich sage dir, bei der Polizei hat es bei mir aufgehört. An zwei Stellen. Wenn ich als Polizei 3 Indizien kriege, kann ich noch verstehen. Vielleicht ist das Zufall. Kann ich nicht beweisen, ist okay. Aber es gibt dann 5, 6 Indizien, die, wenn die jemand stichpunktartig aufgeschrieben hätte, dann hätte ich nicht mehr losgelassen. Dann wäre ich dem so lange auf den Kranz gegangen, bis ich kriege, was ich möchte. Und spätestens, als er dann sagt, ach, die Ringe, ja, die habe ich vergessen. Ach, und 4 Seiten später, ach,
der Brief.
Ich habe da noch das Testament gefunden und wisst ihr, was da drin steht? Ich krieg alles. Also, Freunde, ja, Hört doch mal auf.
Ja.
Das war einfach lachhaft. Weil, cool Bono. Klassisch cool Bono. Das muss ein Polizist irgendwo mal raffen. Das läuft für den Ripley. Ich hatte erst gedacht, der ist es. Aber jetzt, wo der plötzlich noch die Ringe findet, obwohl sein Freund vermisst wird und wir ihn 10-mal gefragt haben, ob er irgendwas noch sagen kann. Und jetzt findet der auch noch einen Brief, dass er alles kriegt. Ist ja Wahnsinn.
Das glaubt man gar nicht. Und er hat immer nie dran gedacht, dass er es hat. Das ist, aber, ne? das hat mich gestört.
Der berechtigt ist, und das ist der einzige Punkt, den ich den dagegen halten kann. Der berechtigte Zweifel der Polizei ist ja, und auch aller anderen, lebt Dicky noch? Denn, und das ist ja das Interessante an dieser Geschichte, wie Ripley permanent zwischen seinem Ripley und Dicky wechselt als Identität. Und dadurch, dass die Menschen, die er in seinem Freundeskreis als Ripley hat und die er in seinem Freundeskreis als Dicky hat, unterschiedliche sind, können sie diese beiden Personen nicht miteinander zusammenführen. Und das bedeutet, die Polizei kriegt plötzlich die Information, ja, da ist jemand gestorben. Aber 2 Wochen später wird Dicky Greenleaf in Neapel gesehen. 4 Wochen später wird aber Tom Ripley in Rom gesehen. Und dann sind auch die gleichen Leute, die bei der Polizei waren, sagen, ja, der ist hier, ja klar. Und der Polizist lernt ihn immer nur als Dicky Greenleaf kennen und nicht als Tom Ripley. Weil er dann dort mit einem anderen Polizisten spricht. Das ist, und dann kommt der Punkt, da habe ich mich nämlich gefragt, wann spielt das denn? Wir kommen dann später nochmal zum Film. Der Film spielt in den 50er Jahren. Bei dem Buch habe ich mich gefragt, wann sind wir denn hier? Er fährt mit dem Schiff über den Atlantik. Da habe ich gedacht, okay, gab es noch keine Linienflüge? Habe ich erstmal gegoogelt, wann der erste Linienflug war. Das war am 28. Juni 1939 von New York über die Azoren nach Lissabon und Marseille. Das war die Dixie Clipper, die da flog, von der Pan American Airways. Das nur so als kleiner Bildungsauftrag nebenbei. Das heißt, spielt es in 50 Jahren, gab es theoretisch schon Linienflüge. Jetzt müsste man recherchieren, wie üblich war es dennoch, via Ozeandampfer zu fahren. Kann man ja heute immer noch machen, kann es heute immer noch mit einem Linienschiff übersetzen für Menschen mit Flugangst oder ähnliches oder die eben Lust haben, da eine Reise zu verbringen. Vielleicht war das in den Gesellschaften aber auch en vogue zu sagen, ich muss nicht schnell von den Staaten nach Europa, sondern ich möchte standesgemäß erste Klasse auf einem Linienschiff reisen, weil das einfach meiner Klasse entspricht. Es gibt eine einzige Stelle im Buch, die ein Datum zeigt. Alle anderen Briefe zum Beispiel steht immer nur 1900 und dann fehlen die letzten 2 Ziffern. Das heißt, man weiß immer, okay, 20. Jahrhundert, aber mehr nicht. Und die einzige Stelle, in der man das nachvollziehen kann, aber dort auch nur ein Nachdatum, ist auf Seite 394. Dort ist ganz am Ende, als Dicky alias Tom Ripley mit einer alten Frau an Deck eines Dampfers steht und sie aus ihrem Leben erzählt und gesagt, dass sie, wenn sie von ihrem Leben in England und in Griechenland erzählte, dass sie 1926 verlassen hatte. Das ist der einzige Anhaltspunkt im Buch, wann es spielt, nämlich nach 1926. Das hilft uns quasi gar nicht. Ich hatte immer das Gefühl, es spielt eher früher als später. Ich hatte am Anfang auch die goldenen 20er oder die Anfang der 30er im Sinn. Das stimmt, das geht aber nicht auf. Also es muss nach dem Krieg sein, aber es gibt auch keine inhaltlichen Anknüpfungspunkte. Also der Weltkrieg wird in keinster Weise thematisiert.
Aber Deutsche gerade Vita, die Stelle, die du sagst, passt doch eigentlich. Sie erzählt davon, wie sie dort weggeht, aber da war sie noch eine junge Frau und jetzt ist sie schon eine ältere Dame.
Weiß so, man nicht, es wird nicht gesagt,
30 Jahre oder knapp 30 Jahre, die da ins Land gehen. Ja, aber so grob ist, ich hätte jetzt 1950 gesagt. Und dann muss ich dir sagen, natürlich, da ist die Polizeiarbeit nicht so, wie wir das heute kennen. Alles nachvollziehbar. Und wir ziehen uns hier an Sachen hoch. Ich kann das verstehen. Aber mit der Menge an Sachen, wo ich sage, ich hol doch einfach den anderen Polizisten mit dazu, wenn es euch wichtig ist.
Das ist Alex. Aber ein Klischee. Dort ist, ganz kurz ein kleiner Alex, ist das Klischee, das amerikanische Klischee von der italienischen, in Anführungsstrichen, Polizeiarbeit. Das wird sogar nochmal von dem Detektiv dann später ausgesprochen.
Dass der es auch nicht hinkriegt.
Der es auch nicht hinkriegt, naja. Die sagen, ja gut, Italiener. Polizeiarbeit und Italiener, das geht halt nicht zusammen. Deutsche Vita, die kriegen das, das ist denen eigentlich auch Lampe. Alex.
jetzt haben wir ein kleines Problem. Hätte ich gewusst, dass jetzt hier von euch beiden so eine lange Diskussion kommt, hätte ich vorhin noch was erwähnt, als Max von Dostojewski erzählt habe. Zwischendrin kam jetzt aber noch eine ganz andere Sache dazu und jetzt hast du schon angeteasert. Ich wollte mich auch auf die italienische Polizei zu sprechen kommen und es wurde ja mehrfach gesagt, dass die italienische Polizei eventuell nicht ganz so viel taugt. dann als zweites muss ich auf Philipp, oder möchte ich auf Philipp antworten, auf diese, was du vorhin schon sagtest, der achtjährige Ripley oder seine Mordfantasien an seiner Tante. Das war so auch so ein ganz großes Problem, was ich mit der Figur Toms hatte. Ich empfand seine Psychologie als sehr unglaubwürdig, eben weil, das ist da vielleicht auch ein persönlicher Geschmack, weil mir einfach die Vorgeschichte gefehlt hat. Na, also ich sag mal, mitten in Anführungszeichen des Geschehens reingeworfen zu werden, ohne zu wissen, warum Tom zu dieser Person geworden ist, die er jetzt zu sein scheint, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das fand ich. Aber das ist vielleicht ein persönlicher Geschmack. So, und schließlich, jetzt wieder ganz am Anfang angekommen bei Dostojewski. Du hast, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, ihr so ein bisschen unterstellt, dass sie bei Dostojewski so eine Art Vorbild gefunden hat für die Art der Geschichte. Und tatsächlich hat mich das auch so ein wenig gewundert, wenn man so im Internet mal liest, dass talentierte Mr. Ripley so ein wenig, also ich hatte das sogar von revolutionär, hatte ich gelesen, ne, oder das Krimi-Genre auf den Kopf gestellt hätte, weil wir hier erstmals eben nicht das Opfer im Mittelpunkt haben, sondern den Täter, und das sei alles ganz neu. Und da dachte ich, nee, überhaupt nicht. Schon 1941 hat Richard Wright den Roman Sohn dieses Landes geschrieben, in dem exakt um das Gleiche geht. Ne? Er tötet eine weiße Frau. Und das Buch handelt dann eben davon, wir sehen, das Buch handelt nur aus seiner Perspektive, und es handelt davon, wie gewissermaßen Polizei etc. ihm auf die Schliche kommt, und auf der Flucht tötet er noch eine zweite Frau. Also exakt dasselbe. Das ist die erste Parallele. Zweite Parallele, die Hauptfigur in der in Sohn dieses Landes hieß Bigger Thomas. Die Hauptfigur in Ripley heißt Thomas Ripley. Das fand ich sehr, 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 sehr nice. Und der dritte Parallele in beiden Geschichten, oder beide Geschichten, beginnen letzten Endes im Umfeld einer sehr, sehr reichen Familie. Also kurzum, das, was der talentierte Mr. Ripley angeblich so neu im Krimi-Genre gemacht hat, war nicht neu. Also das bloß mal so
in den Ring geworfen von meiner Seite aus. Das kann man vielleicht auch sagen. Eine Hommage an bestimmte Dinge, die sie groß wertschätzen kann.
Ja. Ja, die Frage ist, wie erfolgreich war ein Sohn dieses Landes? Oder Sohn dieses Landes?
In Anbetracht dessen, dass sie ja sehr gegen die schwarze Bevölkerung hetzte zu Lebzeiten, würde mich das gar nicht wundern, wenn sie das Buch gar nicht gelesen hat.
Nein, ja, nee, ich meine generell, weil du sagst, das gab es vorher schon. Die Frage ist, wenn es ein kleines, in Anführungsstrichen, Nischenbuch war, dann wird natürlich der Rummel darum, das ist das Neue.
Kann ich dir nicht sagen, aber das Buch war halt schon 14 Jahre auf dem Markt, als sie Ripley geschrieben hat.
Aber sie hat, ja.
Und die Parallelen sind doch recht bedeutend.
Aber sie wäre jetzt nicht die erste große Autorin, die
es wird sicherlich noch mehr Geschichten,
die gut zusammengeschrieben hat, aber einfach den nötigen Ruf hatte, um erfolgreich zu sein und dann als Begründerin eines bestimmten Genres oder beziehungsweise als maßgeblich ein
Punkt, auf den ich
zu gelten.
Ganz am Ende noch hin wollte, wenn du den amerikanischen Leser nach Patricia Highsmith fragst, ist Ripley garantiert nicht das Erste, was ihm einfällt.
Wahrscheinlich der Fremde im Zug, ne?
Der Fremde im Zug, genau. Mit Ripley hatte sie in den USA tatsächlich relativ wenig Erfolg. Das ist, was ich übrigens am Anfang da sagte, meine Einschätzung, dass es ein sehr europäischer Roman sei.
Spielt ja auch in Europa, ne? Und dementsprechend, er greift ja auch dieses Lebensgefühl ein bisschen auf.
Genau, und da haben wir, und das ist aber auch der Grund, warum der hier in Deutschland so gut funktionierte, der Roman, als er nämlich 55 rauskam, beziehungsweise der kurz danach dann in Deutschland auf Deutsch erschien. Wir haben hier die Wirtschaftswunderjahre. Wir haben die Durchsetzung der Gesellschaft, anfängliche zunehmende Durchsetzung der Gesellschaft mit dem Automobil. Wir haben die Entdeckung Italiens als deutschen Sehnsuchtsort.
Ja.
Deswegen funktioniert dieses Buch hier in Deutschland wunderbar. In den USA funktioniert dieses Buch fast gar nicht. Weil A ist eine Reise nach Europa unfassbar teuer. Also vollkommen egal, ob nur mit dem Schiff oder dem Flugzeug, was sich sowieso bloß die Reichen leisten können. In dem Fall stimmt das Buch also tatsächlich. Entweder hast du einen reichen Gönner oder du kommst halt nicht rüber. Und auf der anderen Seite, also es wird ja in vielen amerikanischen Serien, wird das ja gerne so ein bisschen persifliert, der Amerikaner interessierte sich zu der Zeit nicht für Europa. Also warum auch, wenn er reisen wollte, der hat nahezu jede klimatische Formation, die es auf dem Planeten gibt, findet er auch in den USA vor.
Ja.
Ja, wenn du es warm haben willst, gehst du nach Kalifornien oder nach Florida. Ja, wenn du es heiß haben willst, gehst du nach Texas. Willst du hohe Berge haben, hast du die Rocky Mountains oder die Appalachen. Willst du es kalt haben, ab nach Alaska. Also kurzum, dem Amerikaner, das ist jetzt unwichtig. Und dieser Idee, Europa als Kulturraum entdecken, das ist eigentlich tatsächlich erst ein Phänomen der späten 70er Jahre. Mhm. Interessanterweise, und das fand ich ziemlich niedlich, schreibt sie das indirekt auch. Und zwar auf Seite 343 bei mir. Was für ein jämmerliches Leben sie doch führten. Krebsten in New York herum, drängten sich in der Subway und in irgendwelchen schäbigen Bars an der Third Avenue, um sich zu amüsieren, hockten vor dem Fernseher oder, wenn sie genug Geld hatten, ausnahmsweise in einer Bar an der Madison Avenue oder in einem guten Restaurant. Aber wie trostlos war das alles verglichen mit der schlechtesten Trattoria in Venedig. Mhm. Ja, also das ist dieses amerikanische Lebensgefühl, in Anführungszeichen, der 50er Jahre war nicht nach Europa ausgerichtet. Europa war kein Sehnsuchtsland. Sie allerdings hat ja das Leben in Europa kennengelernt. Sie war ja nur dadurch, dass sie Geld bekommen hatte durch ihre frühen Romane, sehr reiselustig. Sie war sehr viel in Europa. Und es ist natürlich dann auch nicht verwunderlich, dass sie ihre restlichen Lebensjahre in Europa verbrachte. Das meinte ich eben, das ist eher ein europäischer Roman als ein amerikanischer Roman. Ja, das wollte ich jetzt auch bloß noch zum Besten geben.
Ich habe noch eine kleine Anmerkung von, als du sagtest, Bauernschlau sei er. Du hast vollkommen recht, er ist nicht klassisch super intelligent oder durchtrieben oder sowas. Er ist das, was der Titel schon sagt, talentiert. Wobei das ja nicht der Originaltitel ist, glaube ich. Der Originaltitel ist ja Nichts unter der Sonne oder sowas.
Nee,
ist Talent. Achso, in Deutschland ist es als erstes unter dem anderen Begriff.
Nein. Genau. Ja, aber der erste Titel, den sie sich überlegt hatte, war A Month of Sundays. Was ich übrigens für einen großartigen Titel halte. Weil ein Monat nur aus Sonntagen, da kommt doch dieses deutsche Vita und dieses Dicky-Leben sehr, sehr gut zur Geltung, wie ich finde.
Nur die Sonne war Zeuge, war der erste Titel in Deutschland. Und so hieß auch der erste Film. Das war die mit Alain Delon als Tom Ripley. Und dann erschien das Buch erst unter dem Begriff unter dem Titel Der talentierte Mr. Ripley. Und das ist er auch. Er ist talentiert. Und das passt auch zu dem, was Max vorhin gesagt hat. Die Dinge passieren ihm. Und das passt auch ein bisschen dazu, zu etwas, was mich vor allem gegen Ende des Romans gestört hat. Er sagt immer wieder, ja, Indien würde er gerne mal sehen oder Australien, glaube ich noch. Ja, warum macht das nicht? Er hat die Kohle, er könnte einfach gehen und es wäre alles kein Problem. Aber er braucht scheinbar auch diesen Nervenkitzel, da irgendwie gejagt zu werden und dann doch irgendwie davon zu kommen. Er könnte einfach sich auf einen großen Dampfer setzen und Tschüssikowski machen. Macht er nicht. Und damit hatte ich dann vor allem gegen Ende so ein bisschen mein Problem, weil es sich dann so ein bisschen wie Kaugummi bezog. Und dann auch dieses permanente Hin und Her am Ende. So, dann kommt March nochmal und dann kommt nochmal der Polizist und dann nochmal March und dann kommt nochmal der Freund und dann nochmal der. Und alle müssen so untereinander nochmal ein bisschen sich unterhalten und wer hat Dickie jetzt gesehen und wo ist Ripley? Und es gibt ein paar Momente, die hatten mich auch, was die Spannung angeht, durchaus. Na, also als er die ganze Sache mit den Koffern und was er bei American Express aufgibt und als sie das gefunden haben. Ich kann nicht sagen, dass dieses Buch mich nicht gefesselt hätte an vielen Stellen. Und es hat mich gerade am Anfang, also die erste Hälfte des Buches hat mich unterhalten durch ihre überraschenden Twists. Ich wusste am Anfang tatsächlich nicht, dass er einen Mord begehen wird. Ich dachte vielleicht an Identitätsdiebstahl oder an irgendwas anderes, aber ich wusste nicht, dass er ihn umbringt. Vor allem, dass es so brutal wird. Also es ist ja wirklich brutal beschrieben, wie er ihn dort tötet. Dass das so eskaliert, hätte ich in der Form nicht gedacht. Und dass es dann weiter eskaliert, noch mit dem Freund, auch nicht. Und dann gibt es noch ein paar andere Twists, wo ich dachte, okay, das hat mich jetzt überrascht. Und es funktioniert leider selten über das zweite und dritte Nachdenken hinaus. Wenn du diesen Roman wirklich als leichten Sommerroman liest, und jetzt komme ich langsam schon zu meiner Zusammenfassung, aber vorher müssen wir nochmal auf den Film gleich eingehen. Aber wenn du diesen Roman als leichten Sommerroman liest, wo du nicht hinter die Fassade schaust, funktioniert der ganz gut. Bis er hintenrum zäh wird und du dann anfängst, nebenbei nachdenken zu können, was passiert hier eigentlich gerade. Und dann auffällst, das hat doch einige Logiklücken. Also dementsprechend dann doch besser wieder als seichten Sommerkrimi lesen, dann funktioniert der, wie gesagt, mit dieser deutsche Vita-Atmosphäre eigentlich ganz gut.
Darf ich mal noch eine Frage stellen, und zwar jetzt speziell an Max. oder ich glaube Philipp, einer von euch beiden hatte gesagt, dass euch das sprachlich sehr, sehr überzeugt hat. Und hier gab es aber so zwei, drei Momente, wo ich dachte, was ist das denn bitte? Und zwar gab es Beschreibungen, mit denen ich überhaupt nicht klarkam. Ich möchte euch mal vorlesen. Ich habe leider nicht die Seiten rausgesucht. Der erste oder beide Sätze stammen unmittelbar nach dem Mord an Dicky. Dort heißt es einerseits, der Motor, also des Bootes, der Motor wirkte menschlicher und fügsamer als das Meer und somit weniger furchtsamer. Also ich meine, als Autor bist du ja immer bestrebt, Metaphern zu suchen, ne, die ich ja absolut misslungen fand. Und dann gab es aber auch so Momente, wo ich fast sagen würde, Max würde sagen, würde das bei seinen Schülern als wie sagt ihr, Stilblüte bezeichnen. Ne? Also er drosselte die Geschwindigkeit, auch wieder des Bootsmotors, ne? Er drosselte die Geschwindigkeit, damit er sie nicht unversehens erhöhte.
Ja.
Das sind doch keine schönen Beschreibungen. Ne? Also es kann jetzt auch ein Übersetzungsfehler sein. Und ich bin jetzt auf Max gespannt, weil das hatte ich letzte Woche auch schon mal so ein bisschen erzählt. Und er sagt dann, ja, das könnte gewollt sein. Max. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich fand, das Buch hat, also die zwei Beispiele, die du genannt hast, sind einfach nicht gut, aus meiner Sicht. So, das Problem ist, also bei dem Beispiel mit damit es nicht unverhofft schneller wird, damit er sie nicht unversehens erhöhte, Seite 153, by the way.
Danke.
Naja, der steht ja unter Schock. Na, weil er auch gerade, oh fuck, ich habe Mord begangen. Und der fährt extra so langsam, aber selbst dafür ist es halt so schlecht formuliert.
Das ist aber also die
ich kann nachvollziehen,
Szene. Ja. Alles, was nach dem Mord kommt, ist, ich musste diese Szene zweimal lesen, weil ich nicht gecheckt habe, was passiert. Er fällt irgendwie raus und der Motor beschleunigt und fährt das Boot weg von ihm, schwimmt er, hängt er dran, das dreht sich wild im Kreis. Da passiert irgendwas ganz Sonderbares und man hat als Leser echt ein Problem, da hinterherzukommen, was sie jetzt davon einem wollen. Und die Szene fand ich auch einfach generell schlecht geschrieben. Das hätte auch die Szene jetzt auch nicht gebraucht. Hätte ihn auch einfach wegklatschen können und dann, gut, diese zusätzliche fällt ins Wasser und alles passiert irgendwie. Dann noch dieses Boot in der Ferne und dann kommt es näher und doch nicht näher. Und also ja, klar, so ein bisschen auch diesen psychischen Druck, der da auf ihn einprasselt, widerspiegeln, aber boah.
Und wir haben ja hier einen Personalerzähler, der Tom folgt. Ja? Also quasi nicht First Person Tom, sondern Third Person Tom. Und jetzt könnte man sagen, der ist so aufgewühlt, dass dann eben auch solche Sachen kommen. Das wäre aber verständlicher, wenn es ein First Person wäre. Also wenn wir direkt die Figur wären. Ich finde generell, dass das sprachlich nicht das gewaltigste Buch ist. Ja, also es ist jetzt sprachlich nicht herausragend, es ist aber auch jetzt nicht unterirdisch schlecht. Es ist okay. Aber oder anders, es passt zu dem, was Frau Highsmith dort drin machen möchte. Wenn wir bei Philipps These bleiben, dass es sich hier um einen angenehmen Sommerroman handelt, dann tut uns dieses der Aufbau nicht weh. Also die Sprache zum Beispiel.
Ja, ne?
Jetzt kommt der Punkt, warum mir das Buch dann auch schwer gefallen ist, wenn wir über Sprache sprechen. Dafür muss ich ganz kurz mal meine lustige Liste gucken. Ich habe kurz davor mit nur anderthalb Wochen Vorsprung den Dr. Faustus gelesen. Damit ist für mich kurz darauf alles unterkomplex. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, wo das Buch dann wieder positiv ist, Dafür habe ich Längen, wie Philipp sie geschildert hat, nicht so wahrgenommen. Denn
verständlich.
Längen sind der Dr. Faustus. Das ist ein großartiges Buch, aber er hat halt Längen, da schlackern dir die Ohren. Die sind nachvollziehbar, aber die sind wirklich zäh. Und dann denkst du dir, ach mein Gott, das ist alles noch im Rahmen, was wir hier lesen dürfen, müssen. Ja, den Roman hättest du trotzdem um 30, 40, 50 Seiten kürzen können. Aber nichtsdestotrotz, es ist okay. Und da kann ich, wir gehen jetzt noch auf den Film ein. Ich habe nur den alten, also den mit Damon gesehen. Ich freue mich da noch drüber zu sprechen.
Nur ein Wort, ein Satz zur Sprache noch von mir. Ich habe mir aufgeschrieben, direkte, einfache Sprache, zweckmäßig. Und genau das ist sie. Also für das, was sie machen wollte, ist es eine vollkommen zweckmäßige Sprache. Keine großen literarischen Blüten da drin, keine Sätze, bei denen man sich irgendwie hinlegt und sagt, oh, das geht runter wie Öl. Aber tut auch nicht weh, bis auf so ein paar Entgleisungen, die ich zweimal lesen musste, weil ich mir dachte, verstehe ich nicht. Und irgendwie die Szene in dem Boot. Das war's. Also, da hat sich weder sie noch die Übersetzerin scheinbar ein Bein ausgerissen und das ist okay. Damit komme ich klar. Eines noch.
Man muss natürlich.
Nee, bitte.
Ja. Also, man muss natürlich auch sagen, sie hat das Buch ja in lediglich 6 Monaten geschrieben. Wenn ich da jetzt an einen unserer nächsten Autoren denke, der braucht, glaube ich, 6 Monate für einen Satz.
Möglich, ja.
Weil der so viel drüber nachgrübelt. Aber
ja.
Das da jetzt ihr mal nicht vorgeworfen.
Einfach noch, die Rolle der Homosexualität ist eine interessante in dem Buch. Es gibt ja so eine latente Homophobie. Da habe ich mich, das wollte ich machen, kurz bevor ich dann mich dem Brechreiz hingab letzte Woche und dann komplett ausgenockt bin, wollte ich das eigentlich nochmal anschauen. Wie Homosexualität in Italien in den 50er Jahren wahrgenommen wurde, was das für ein Thema war. Laut des Buches gab es in Anführungsstrichen offiziell keine Homosexualität in Italien. Also eine gewisse Homophobie war dort allgegenwärtig, laut diesem Text. Während man Ripley ja eine gewisse homosexuelle Neigung gegenüber Dickie immer wieder nachsagt. Also damit changiert sie ja so ein bisschen die ganze Zeit. Allgemein hat dieses Buch immer mal wieder so eine sexuelle Komponente, die dann aber keine Rolle spielt. Das hat mich irritiert. Also, wie gesagt, sie spielt.
Das ist aber nicht nur auf dieses Buch beschränkt. Das macht sie wohl in vielen ihrer Geschichten und Romane.
Also, es schwingt immer so eine gewisse Sexualität mit, die dann aber nie aufgelöst wird. Also, es wird nie ganz klar, steht er jetzt auch sexuell auf Dickie oder nutzt er das nur aus, dass andere vermuten, er wäre homosexuell, um es dann aber wieder zu dementieren? Also, es wird so thematisiert, ohne dass daraus irgendetwas hervorgeht. Und es gibt ja so eine kleine Regel, wenn du Plotte schreibst oder wenn du Geschichten schreibst, dient es dem Plot, wenn nicht, schmeiß es raus. Und das war sowas, wo ich mich ein bisschen dran gestört habe, weil ich mir dachte, so, wo führt das hin? Ist das ein roter Hering? Also soll mich das auf eine falsche Spur locken? Aber dafür ist es zu offensichtlich, dass es keine Rolle spielt.
Auch dann müsste es ja ein Stück weit weiter verfolgt werden und nicht nur erwähnt.
Ja, deswegen war das sowas für mich, was eine vollkommen sinnlose Komponente war. Eben außer so eine unterschwellige Homophobie und das, naja gut, das würde aber zu ihren sonstigen
sie ist ja selber homosexuell sehr wahrscheinlich gewesen.
Ja, aber laut Alex hat sie doch trotzdem dagegen gewettert, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber nur in begrenzten Sachen und so eine Männerfiguren kommen da häufiger vor. Was ich eher sehe, ist Tom zieht doch auch die Kleidung von Dickie an.
Ja.
Und
das macht er doch zum Üben,
so habe ich das aufgefasst. Ja, das ist aber das Foreshadowing, dass ich schlüpfe in seine Identität.
Okay, so meinst du das.
Und dieses fremder Menschen Kleidung anziehen, sei wohl klischee-mäßig homosexuell konnotiert. Na? Beziehungsweise auch so ein bisschen fremd. Und also Philipp, wir hatten drüber gesprochen, aber ich muss dir, diese Szene ist, finde ich, also ich finde das wortwörtlich einleuchtend, warum ist so, also für mich liest sich das sehr phallusartig, wenn ich das sagen darf.
Achso, du bist wieder beim Paddel.
Ja, ich bin wieder beim Paddel.
Es lässt dich nicht los. Er hat es nicht losgelassen, jetzt lässt es dich nicht los.
Er nahm das Ruder in die Hand, so beiläufig, als hielte er es spielerisch zwischen den Knien. Und als Dicky seine Hose auszog, hob Tom das Ruder und schlug es Dicky auf den Kopf. Und da kannst du mir erzählen, was du möchtest. Eine gewisse Andeutung ist da. Wichtig ist auch, Marge unterstellt, dass Tom ja auch mehrfach.
Ja.
Und Dicky sagt auch hier, will ich nicht, mag ich nicht, ist komisch. Aber eigentlich ist ja Tom eher ein asexuelles Wesen in dem ersten Band, aus meiner Sicht zumindest. Der wagt sich ja nichts dran. Das Einzige, was er ist, ist sexistisch gegenüber Frauen, vor allem gegenüber Marge. Weil spätestens, als er mit Marge dann quasi die Hauptfiguren sind, weil kein anderer mehr da ist, ist das schon sehr, sehr, sehr frauenfeindlich, was er so über sie ablässt.
Auch vorher schon, aus dieser Rivalität auch. Und er sagt ja auch immer wieder, er kann mit ihr überhaupt nichts anfangen.
Aber es ist ja dann keine Rivalität mehr da. So, Alex.
Ja.
Ich habe jetzt noch einen Ansatz. Wir betrachten das Ganze mal aus der politischen Ecke. Mhm. Wann ist das Buch geschrieben? 1955. Und das Buch, es ist eine amerikanische Autorin und es wird in erster Linie für den amerikanischen Markt geschrieben sein. Jetzt gehen wir doch mal in die USA der 1950er Jahre. Ultra konservativ, mit den höchsten moralischen Ansprüchen und, das Wichtigste, wir sind in der Zeit der McCarthy-Ära. Dieser merkwürdige republikanische Senator, der unfassbar gehetzt hat gegen Kommunisten und Homosexuelle. Mhm. Der ist ein Jahr bevor das Buch erschienen ist, ist er gestorben. Indem sie es alleine nur andeutet, bricht sie auf dem amerikanischen Markt, wenn man so möchte, Tabus, die McCarthy dort Mitte der 50er Jahre etabliert hat.
Aus der
Vielleicht ist auch das war die Absicht gewesen, das würde vielleicht auch erklären, warum es da nicht weiter ausgeführt wurde.
Aus der Sichtweise ist es sogar denkbar, dass die Charaktere eigentlich homosexuell sein sollten oder es da auf jeden Fall eine sexuelle Komponente mehr geben sollte. Aber aus Gründen der gesellschaftlichen Norm zu der Zeit war das Maximale, was ging. Und selbst damit ist sie vielleicht schon über diverse Linien getreten.
Das könnte sogar sein, weil sie hat später durchaus darüber geschimpft, dass die Verlage, dass sie es schwer hatte, Verlage zu finden, weil viele Verlage von ihr Änderungen am Manuskript wollten. Ohne dass mir jetzt allerdings bewusst ist, muss ich zugeben,
an welchen Stellen,
welche Änderungen es sich dabei gehandelt hat.
Ich würde Alex dort insoweit widersprechen, nur dieser eine Satz noch. Thomas Mann schreibt Der Tod in Venedig 1911. Mhm. Haben wir ja hier auch schon gelesen im Podcast.
Aber nicht in den USA.
Wir sind im Kaiserreich.
Ja.
Und Kaiserreich sind trotzdem definitiv homoerotische Züge in den 20er Jahren der Weimarer Republik. Wäre das sicherlich gangbarer und akzeptabler gewesen. Aber nicht 1911.
Herr McCarthy war aber, der hat in Homosexuellen eine Gefahr für den Staat gesehen. Homosexuelle unterwandern und zersetzen das stärkste Gebilde. Also es ist der Typ war krank. Der hat Homosexuelle und Kommunisten gleichgesetzt. Beide wollen die USA zerstören, von innen heraus. Und egal, wo du hinguckst, du hast es überall mit Kommunisten und mit
Schwulen zu tun. Ich möchte jetzt nicht unken, aber sind wir jetzt aktuell in der amerikanischen Gesellschaft weit davon entfernt?
Unter Trump ist es, ja, das stimmt.
Wir wollen nicht politisch werden.
Wir wollen nicht politisch werden, aber ich ziehe da mal Parallelen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt Tod in Venedig mit Highsmith gleichsetzen oder vergleichen kann, was diese Komponente angeht und die Zeit. Also Kaiserreich.
Fragen wir doch mal unsere Hörerinnen und Hörer. Das wäre doch mal ziemlich cool. Eure Meinung bitte.
Genau, schreibt es uns rein. Kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zum Film. Und zwar dem 1999 erschienenen Der talentierte Mr. Ripley in den Hauptrollen mit Alexander und den zwei Pistolfingers, ja.
Genau. Das ist super, dass du... vielen Dank, dass du mir das Wort gibst, lieber Philipp. Ich habe, der Film lief, glaube ich, bis kürzlich noch auf Netflix, bevor er jetzt rausgenommen wurde. Das hast du, glaube ich, auch geschrieben. Deswegen guckt euch den Film, wenn ihr das Buch gelesen habt, mal bitte an. Jo. Hast du zu uns gesagt, ich habe den Film angemacht und habe ihn nach einer Viertelstunde ausgemacht. Okay. In Vorbereitung auf der, ich kam damit, also noch weniger klar als mit dem Buch. So, in Vorbereitung auf den Podcast sollte ich ja so ein bisschen was auch über die Autorin herausfinden und hatte dann ja eben auch gelesen, dass einige ihrer Romane, die sie schrieb, verfilmt wurden. Wisst ihr, wie viele Filme ich davon kenne?
Ein, den von Hitchcock.
15 Ach so. Minuten von talentierte Mr. Ripley. Vom Titel her sagt mir tatsächlich der ein oder andere was. Aber es war nie ein Filmgenre, nie ein Film dabei, der mich auch nur so weit interessiert hat, dass ich den mal eingeschaltet habe.
Ja. Ich
bin das, ich hier raus das, und jetzt gebe ich das Wort an euch zurück.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Das ist ja auch ein Statement dazu. Ich habe bisschen länger gebraucht. Aber ich wollte kurz die Anmod zum Film noch zu Ende machen. 1999 Danke. Erschienen von Anthony Minghella oder Minghella hat Regie geführt und auch zum Teil das Drehbuch mitgeschrieben. In den Hauptrollen haben wir Matt Damon als Tom Ripley, Gwyneth Paltrow als Marge Sherwood, Jude Law als Dickie Greenleaf und in der erfundenen Rolle der Meredith Logue Kate Blanchett. Warum auch immer. Und Philip Seymour Hoffman als Freddie Myers. Den darf man natürlich nicht vergessen. Ich fand den Film ein bisschen cringe. Ich finde, der Film ist wesentlich schlechter gealtert als das Buch. Dem Buch kann ich einiges dahin verzeihen und habe auch kein Problem damit, dass man das nicht in die Gegenwart holen kann, dass da einige Dinge nicht mehr so funktionieren. Das kann ich ganz gut auf die Zeit projizieren und dann ist das okay. Den Film fand ich echt ein bisschen anstrengend. Also ist der junge Matt Damon echt ein Problem? Es gibt Gründe, warum man früher Matt Damon gesagt hat. Mittlerweile mag ich Matt Damon als Schauspieler eigentlich sehr gerne, aber in dem Film ist es echt unangenehm, ihm zuzuschauen. Dann hat der Film so ein paar Änderungen vorgenommen, eben wie Kate Blanchett dort mit einzuführen. Das ist irgendwie komisch. Diese Rolle hat es nicht nötig. Und auch, ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle in diesem Film so ein bisschen overacten. Also ein bisschen, irgendwie ein bisschen zu viel.
Fandst du?
Ja, und deswegen hat er auch keine Spannung aufgebaut. Und ich habe den in zwei Sitzungen gucken müssen, weil ich zwischendrin fast eingepennt wäre. Es gibt auch ein paar Änderungen zum Buch. Mal abgesehen von dieser hinzugefügten Rolle hat man ein paar Stränge der Geschichte ein bisschen umgeschrieben. Um einfach zusätzliche Spannung in irgendeiner Form reinzubringen. Aber insgesamt fand ich den echt nicht gut.
Nee, muss ich dir widersprechen.
Okay.
Also ich gebe dir also zwei Sachen, die für mich relevant sind. Der Film ist aus meiner Sicht an einigen Stellen so unterschiedlich. Diese extra Frauenfigur macht so viel anders, dass ich sage, das ist nur ganz lose damit verbunden. Natürlich, die zentralen Sachen stehen immer noch, aber diese extra Frauenfigur sorgt halt für Begegnungen und Austribbeleien, die so im Buch nicht da sind.
Ja, das stimmt.
Ich gebe dir recht, Matt Damon fand ich dort schwach. Aber Jude Law als Dickie richtig nice. Ich finde, dieses Charisma verkörpert er viel mehr im Film als im Buch. Also weil er auch einfach, er sieht fantastisch aus.
Das liegt auch viel in seiner Mimik, ja, das stimmt.
Ja, und er spielt, also nicht grund, er ist nicht grundlos für den besten Nebendarsteller bei den Oscars nominiert gewesen.
Ja.
Und völlig underrated. Vielleicht auch, weil es für mich einer der besten Schauspieler aller Zeiten ist. Philip Seymour Hoffman in dem Film. Der hat eine Screentime von 7 Minuten insgesamt. Aber diese Szene kurz bevor er ermordet wird, wie er ihm auf die Schliche kommt und ihm wirklich fast wie ein Psychopath Druck macht, damit, also um das aus ihm rauszukriegen, was denn jetzt nun Phase ist, das fand ich herausragend gespielt. Und weil Philipp meinte, ja, der Film hatte seine Längen und war zwischendurch lame, jetzt gebe ich zu, meine Frau ist sehr zart beseitet und die hat den ersten Mord nicht kommen sehen. Die hat auch den zweiten Mord nicht kommen sehen.
Dickie hat den auch nicht kommen sehen.
Und dann kommt, sind wir kurz davor, dass Marge kurz davor steht, getroffen zu werden. Und da mussten wir wirklich 30 Minuten ausmachen, weil sie es von der Spannung her nicht mehr aushalten konnte. Und ich war so sauer, weil mich das, ein Film lebt doch genau von dieser Spannung. In dem Moment, wo du Pause machst, das ist, als würdest du bei einem Horrorfilm immer zwischendurch mal auf Mute drücken, kurz weiterspulen, überlebt er? Ja, er überlebt es. Okay, ich kann es nochmal. Und dann nimmst du ja doch die ganze Tension, die Spannung, den Druck dieser Szene nimmst du doch dadurch raus. Aber ich muss dir sagen, ich fand, das war wirklich ein okayer Film. Wir wollen auch die Zeit nicht vergessen. Das Ende der 90er. Na, da sind Sehgewohnheiten auch noch. Ich finde 90er-Filme generell schwierig, gerade Ende der 90er-Filme, Anfang der 2000er, die brechen ganz stark mit unseren Sehgewohnheiten.
Weil ich die eigentlich ganz gerne mag, vor allen Dingen, weil die so lange laufen. Das sind ja auch 2 Stunden.
Ja, und der hat sich gut Zeit genommen. Ich fand, das war wirklich ein okayer Film. Also ich habe ihm, glaube ich, 6 oder 7 Punkte gegeben von 10. Das ist ein sehenswertes Ding. Kann man machen.
Ja. Ich fand das Ende besser als im Buch, weil im Buch schreibt er sich ja selber das Testament zusammen. Im Film wird es ihm ja gewissermaßen angeboten von Greenleaf Senior über den Privatdetektiv. Das fand ich einen guten Kniff, weil er dadurch anders
aussieht. Um diese Schwäche des Buches
das schafft der Film im Gegensatz zum Buch. Er schafft diese Schwäche rauszunehmen. Weil er sozusagen Mr. Greenleaf Senior will sich nicht die Blöße geben, dass sein Sohn Lumpy war, und es lässt über seinen Privatdetektiv ihm das Vermögen geben, dafür hält Ripley den Mund. Und kommt damit gleichzeitig mit seinem Mord durch. Ja, das ist so ein bisschen, während auch Marge Sherwood, aka Gwyneth Paltrow, ihn anschreit, sie wisse, er war es. Das passiert im Buch nicht. Im Buch sind die alle immer noch ganz auf Ripley's
Seite. Marge ist auch völlig anders als im Buch.
Ja. Das stimmt. Auch die Beziehung zwischen Jude Law und Marge ist eine ganz andere. Ist im Buch ja wesentlich kühler. So. Ja. Ich wollte jetzt gerade
zur Abwertung. Kommen wir jetzt zur Endabwertung.
Genau. Kommen wir zur Endabwertung, genau. Ich muss zugeben, dass mir die Diskussion, heute ist es bei mir mal soweit, tatsächlich mich dazu gebracht hat, das nochmal zu überdenken und das Buch auch mal um einen Punkt abzuwerten. Grundlegend bleibt aber meine Zusammenfassung die gleiche. Ich finde, das ist ein eigentlich spannender Sommerkrimi. Eben, wenn du im Warmen liegst, am besten Urlaub in Italien machst und dann dieses Buch in die Hand nimmst, dann kannst du dich sehr gut in dieses deutsche Vita-Lebensgefühl einversetzen. Und dann kommst du auch mit ganz vielen Schwächen des Buches gut klar, weil du gerade in diesem Flow bist und dich das nicht stört. Es gibt einige unerwartete Wendungen, die mich unterhalten haben und die mich auch die Längen am Ende des Buches ein bisschen verschmerzen lassen. Nichtsdestotrotz hat das Buch eben ein paar Durchhänger, und gerade wenn man mehr darüber nachdenkt, was da gerade wirklich passiert, offenbaren sich einfach deutliche Lücken. Und dann wird es unglaubwürdig. Und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, kann man in dieser Fiktion bleiben und sagen, ja, es ist halt fiktive Literatur, die darf auch unglaubwürdig sein. Ich möchte diese Geschichte erleben, und dann hat das halt mal so funktioniert. Wenn du das dem Buch zugestehst, dann kannst du, glaube ich, Spaß damit haben. Zumal, und das ist auch, und da ist das Buch wahrscheinlich selten in der Form, es ist ein massentaugliches Buch, in dem wir eigentlich einem Antagonisten folgen. Der am Ende, das können wir jetzt auch so sagen, mit seiner Tat davonkommt. Also wir folgen einem Soziopathen und können das miterleben. Und das aber massentauglich. Das nicht so ganz so krass, wie es in der teilweise Thriller-Literatur zu finden ist, jetzt alias, also bei Fitzek und Co., ich weiß nicht, wie sie alle heißen, wo es wirklich ein bisschen krasser zur Sache geht, sondern eben mit einem locker leichten deutsche Vita-Lebensgefühl. Und wenn man das dem Buch zugesteht, dann kann man mit dem Buch viel Spaß haben. Sobald du hinter die Fassade guckst, dann fängt es an zu bröckeln, und dann kann es natürlich passieren, dass du dort irgendwie deinen Spaß verlierst auch. Mich hat das Buch jetzt nicht dazu gebracht, noch die anderen Ripley-Bücher zu lesen. Der hat, glaube ich, 5 Romane, glaube ich, geschrieben über ihn. Nee. Das reicht mir, das ist eine geschlossene Geschichte. Alles Weitere wird, glaube ich, nur schlimmer als besser, weil meistens Geschichten, die man aus Gründen des Erfolgs weiterführt, offenbaren noch größere Schwächen, als es die Hauptgeschichte schon tut. Weil man meistens nicht damit gerechnet hat, noch Fortsetzung zu schreiben und sich dann irgendwas ausdenken muss und dadurch selber in Plotholes reinfällt. Dementsprechend weitere Ripley-Bücher kommen bei mir nicht ins Bücherregal. Eher noch Der Fremde im Zug. Das hat mich durchaus gereizt, ist leider gebraucht, relativ teuer, weswegen das erstmal nicht bei mir landen wird. Vielleicht irgendwann später mal, wenn es mal günstig zu haben ist oder sowas. Und dann vielleicht auch wieder für eine lange Zugfahrt oder sowas. Da könnte das ganz gut passen. Und, ich habe es abgewertet von 6 auf 5 Punkte.
Okay. Dann mache ich mal weiter. Ich habe jetzt mal so nebenher natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht über meine Endabrechnung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe, glaube ich, ausnahmslos geschimpft über das Buch. Das ist an sich nicht okay. Weil es gab, das Buch hat natürlich auch vieles richtig gemacht. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist wirklich jetzt erst im Nachgang mir eingefallen, dieses merkwürdige Verhältnis zwischen Tom und Marge. Ja, dieses ambivalente Verhältnis, diese Nähe, die er vor allem zu ihr aufbaut, in Anführungszeichen, bei gleichzeitiger totaler Abneigung ihrer Person. Das muss ich sagen, war unfassbar gut geschrieben. Also das hat Spaß gemacht, das zu lesen. Also gerade dann zum Ende des Buchs hin, auf dieser Suche nach Dickie. Aber das ist halt zu wenig, als dass das Buch jetzt noch retten könnte. Der zweite Punkt ist, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es scheint ja von sehr, sehr vielen Leuten ein Lieblingsbuch zu sein oder zumindest ein Buch, dem sehr viele Leute sehr, sehr viel abgewinnen können. Und da sind wir wieder, so viele Menschen können sich gar nicht irren. Deswegen will ich das Buch gar nicht so schlecht reden. Ich muss aber dabei bleiben, ich bin mit diesem Buch einfach nicht warm geworden. Das, was Max ganz am Anfang, wie es gesagt hatte, dass ihm gerade so die Beschreibung der Kleidung, meintest du, war top gewesen. Das war auch so ein Punkt, der für mich persönlich nahezu irrelevant war. Also welche Form diese, also wie die Kleidung geschnitten war, welche Muster zu sehen war.
Moment. Das meine ich doch gar nicht, Alex.
Diese Beschreibung und das führt sich weiter der Orte, also jetzt nicht der Städte und Dörfer, sondern es ist mir doch vollkommen egal, ob die jetzt gerade in der Trattoria sind und dann wechseln die ins Bistro und dann geht's ins Café und dann nochmal ins Hotel zurück und dort trifft man sich an der Weinbar und dann wird Gin getrunken und Cognac und das getrunken und das gegessen vor allem und das gegessen und das gegessen. Das sind Beschreibungen, das bringt die Story null hervor, außer dass es eben vielleicht so ein Stück weit diese deutsche Vita beschreibt. Aber das haben wir alles schon verstanden, dass das Buch im schönen Italien spielt. Da braucht es diese Beschreibung nicht. Das war mir auch viel zu viel. Also auch diese deutsche Vita war nicht mein Thema. Und dann, ich muss es nochmal betonen, die Figur Tom, die für mich einfach nicht gut gezeichnet war. Der Typ ist halt einfach ein mega Unsympath. Und das in der Summe führt halt leider dazu, also es ist nicht mein Lieblingsbuch. Ich bin allerdings nicht enttäuscht. Also es ist nicht schlecht im klassischen Sinne wie bei anderen Büchern, wo ich sage, boah, was war das denn? Es ist für mich wirklich sehr ernüchternd, weil ich mit sehr, sehr hohen Erwartungen an dieses Buch herangegangen bin. Und ich schwanke dabei. Ich hätte dem Buch tatsächlich auch bloß 5 Punkte gegeben. Ich würde es auch abwerten auf 4 Punkte. Auch wenn es unfair ist, aber es ist halt nicht mein Buch. Das sei mir zugestanden. So, Max, du wolltest jetzt noch mal ganz fix auf die Kleidung. Bitte.
Ja, also zum einen, die Kleidung vermittelt doch dieses Dolce Vita. Na, dieser Leinenanzug. In eine Trattoria gehen und ein Vino trinken. Das ist genau dieser Lebensstil, der dort transportiert werden soll. Den braucht es und diese Beschreibung braucht es, um dieses Lebensgefühl zu transportieren. Also da kann man nicht drauf verzichten. Was mir wichtig ist, ist eine andere Sache, nämlich dass Tom erst einmal, als er mal kurz alleine in Dickies Zimmer ist, dessen Kleidung anprobiert. Er probiert quasi mit der Kleidung dessen Leben an. Und nachdem er ihn umgebracht hat und ins Hotel zurückgeht, geht er baden und zieht sich dessen Hose an oder ähnliches. Er wird jetzt zu ihm. Er wäscht sich rein und macht sich danach zu Dicky, wenn ich das jetzt so ausdrücken kann. Ist das so ein bisschen verständlich? Und gerade die Kleidung sorgt eben dafür, ja, dass er diesen Persönlichkeitswechsel, diesen Identitätsdiebstahl vornimmt. Wenn man das jetzt mal so ausdrücken kann. Und das fand ich als Metapher und als Andeutung ist wirklich schön. Na, Dolce Vita hatte ich schon positiv genannt. Ansonsten bleibe ich bei meiner Kritik. Ich fand einige Sachen wirklich zu klischeebeladen, zu unrealistisch. Und wenn ich natürlich auch das ist, es tut mir total leid, habe ich andere Bücher davor vielleicht nicht gelesen, blicke ich viel positiver drauf. Ja? Und es ist definitiv kein schlechtes Buch. Das kann man einfach nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist. Und obwohl ich so viel Negatives habe, bin ich eher bei 6 Punkten. Weil ich den Wert durchaus erkennen kann, der da drin steckt. Und ich muss halt auch positiv anrechnen, ich bin kein Krimi-Detektiv-Heist-Film, weil am Ende ist es auch was fast wie ein Heist-Movie im Sinne von, wir versuchen Ripley auf die oder ein Anti-Heist-Movie. Er versucht dem auf die Schliche kommen auszuweichen. Das ist kein schlechtes Buch. Deswegen, es war nicht mein Buch, aber ich sehe die Qualität, die da auch drin steckt. Nur ist es eben nicht die Qualität, die ich gebraucht habe. Ich finde, fairer kann ich es nicht ausdrücken. Leicht überdurchschnittliche 6 von 10 Punkten. Ich hatte meinen Spaß dran, ich hatte auch meine Probleme damit, aber sei es drum, es kommen auch wieder andere Bücher.
Kann man so machen. Dankeschön. Ist ja letztendlich immer auch abhängig davon, wann und wie liest man
das so Buch.
In welchem Zustand man selber gerade ist. Das ist. Und dann hat man einen anderen Zugang
dazu. Ganz selten ist das so wahrscheinlich die eigene Vorliebe ausschlaggebend, wie du das Buch letzten Endes bewertest. Also ich gebe dir recht, es ist kein schlechtes Buch per se. Also wir haben da schon wirklich Rotz gelesen. Und da ist dieses Buch meilenweit davon entfernt. Meilenweit. Ne?
Ja, absolut. Aber es ist halt auch guter Durchschnitt. Mhm. Und damit sind es 5 Punkte. Also und der Punkt ist ja, hier im Podcast lesen wir ja verordnete Bücher gewissermaßen. Ja, das heißt, wir setzen uns am Anfang des Jahres oder ein paar Monate vorher, sagen wir, okay, jetzt kommt das Buch, dann kommt das Buch, dann kommt das Buch, dann kommt Patricia Highsmith. Das heißt, normalerweise, wenn du selber liest für dich, sitzt du ja da und denkst dir, worauf habe ich gerade Bock? Und dann gehst du zum Bücherregal oder in den Buchladen und sagst dir, das Buch, darauf habe ich jetzt gerade Bock. Ich möchte jetzt Science-Fiction lesen, ich möchte jetzt Fantasy lesen, ich möchte jetzt einen Krimi lesen, ich möchte jetzt einen Thriller lesen, ich möchte jetzt noch ein Buch von Benedict Wells lesen, weil ich gerade in dieser Melancholie-Stimmung bin, die er so gut vermittelt, was auch immer. So, das heißt, du suchst nach deiner aktuellen Gefühlslage, ein bisschen pathetisch, suchst du jetzt das Buch raus, auf das du als nächstes Lust hast. Oder du sagst dir, okay, ich will eine Herausforderung, ich möchte jetzt ein wirkliches Buch lesen, was mich intellektuell wirklich fordert. Aber auch das machst du ja mit der Intention, ich habe jetzt Bock drauf. Und wenn wir das Buch vorher auswählen und in unseren Sendeplan eintragen, keine Ahnung, was ich in 3 Monaten, an welchem Punkt ich da bin, ob ich da gerade Bock darauf habe, Buch XY zu lesen. Und dann kommt es immer ein bisschen darauf an, wie gut kriegt man gerade Zugang zu dem Buch und kann man sich da so ein bisschen in eine Vorfreude reinsteigern und das dann auch anders zur Hand nehmen, als wenn man sagt, oh scheiße, ja, Max oder Alex, die wollen unbedingt noch das Buch lesen und oh, ja, wir lesen es dieses Jahr noch, aber ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Dann ist es natürlich was ganz anderes, wenn du sagst, geil, wir schaffen es, wir lesen endlich Witcher zusammen und ich kann es kaum noch erwarten. So, das ist immer unterschiedlich. Und dann kann es trotzdem passieren, dass du sagst, oh fuck, die wollen das Buch lesen und dann nimmst du das zur Hand, hast eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, denkst dir, oh nee, liest die ersten 2 Seiten und bist voll drin. Und bist komplett weggehauen und sagst, krass, geil, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ja eben, deswegen ist das auch immer ein bisschen subjektiv und darum geht es ja hier letztendlich auch, um subjektive Meinung. Gut, Das soll es aber gewesen sein heute von unserer ersten Buchbesprechung des zweiten Halbjahres. Wir hören uns wahrscheinlich, wenn der Sendeplan so klappt, ich habe gerade nicht vor mir, direkt nächste Woche wieder mit einer weiteren Semi-Buchbesprechung. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und danach gibt es schon das nächste Special und dann geht es einfach direkt weiter. Wir haben ab jetzt den Sendeplan fürs restliche Jahr stehen und da kommen noch ein paar richtig tolle Bücher auf euch zu. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ansonsten schreibt uns gerne eure Meinung, wie immer gerne via Podigee oder auf Social Media. Es hat uns einen, oder mir jedenfalls, hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt gesund.
Wiedersehen.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüssikowski.